In dieser Ausführlichkeit werde ich jetzt darüber predigen und alle Fragen klären. Nein, Spass beiseite. Ich glaube, es ist ein Text, der manches zu uns zu sagen hat. Das ist ja Chance und Grenze von einer Predigtreihe. Die Chance, dass ihr nicht müsst überlegen müsst, warum dass ich heute den Text predige und Grenze, dass ich heute Morgen nicht herauslesen kann, über Psalm 23 zu predigen. Aber ich glaube, unabhängig von unserer Lebenssituation, auch wenn wir nicht verheiratet sind, unabhängig von dem, wo wir uns bewegen, hat dieser Text manches zu sagen. Und wir wollen nicht hören für die anderen, sondern für uns. Unser Sein und Tun als Geschöpfe, vor dem Schöpfer, ist immer geprägt von zwei Kernfragen des Glaubens. Das erste nach der Frage nach dem, was wir glauben, also unsere Dogmatik. Was glauben wir? Was sind die Inhalte unseres Glaubens? Wer ist Gott? Wer sind wir? Wie sind wir im Verhältnis zu Gott hin? Und dann, nachdem die erste Frage geklärt ist, wie denn das, was wir glauben, sich gestaltet, wie das zum Ausdruck kommt, die Frage nach der Ethik. Wir gehen nochmals an den Epheserbrief, den wir vor der Adventszeit irgendwo auf die Seite gelegt haben, greifen wir nochmals auf. Paulus mahnt, wandelt, wandelt weise. Sorgfältig soll darauf geachtet werden, wie wir leben, damit das Leben nicht so dahin plätschert wie das Tauwasser in der Regenrinne. Heute ist zu kalt für dieses Bild. Das werden die Heiden so machen, das Leben so in der Nichtigkeit des Seins dahin plätschern lassen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sagt Paulus. Es wird uns also mit dem Ruf, unser Leben zu gestalten, Eigenverantwortung zugemutet. Oder soll ich sagen, lieber Christusverantwortung zugemutet. Ich glaube, ein grundlegendes Kennzeichen christlicher Ethik besteht nicht darin, vorgefertigte Regeln einzuhalten, sondern mit ganzem Herzen einzustimmen in den Willen von Gott und in der Verantwortung vor Gott unser Leben zu gestalten. Allein Regeln so einzuhalten, wenn A und B, dann C, wäre zu einfach. Es ist vielmehr ein Einstimmen in den Weg der Heiligung, also der Verwandlung von Gott mit mir in meinem Leben. In Anlehnung an dieses Bibelwort hat es vor einiger Zeit jemand gebetet, irgendeinem Gebet mit mehreren zusammen. Das hat mich angesprochen. Das Gebet war ungefähr sinngemäß wie folgt: Schenke, dass unser Spiegel, dass mein Spiegel immer mehr von dir, Jesus, gereinigt wird und dass dein Ebenbild immer mehr aufleuchtet. Schenke, dass mein Spiegel geputzt ist, damit dein Spiegelbild aufleuchtet. Und ihr wisst, wie das ist mit den geputzten Spiegeln. Kaum scheint die Sonne rein, sieht man eben die Schlieren, die Stäubchen, die sich anhaften oder paulinisch eben vielleicht noch runzeln und falten. Paulus erläutert konkret, wie wir nun als weise Menschen, als Christusnachfolger unser Leben gestalten sollen. Er zählt einige Dinge auf. Ich möchte zuerst an diesen Dingen nachgehen und macht es nachher dort deutlich auch in der zwischenmenschlichen Beziehung der Ehepaare, der Eheleute. In einem weiteren Abschnitt nächstes Mal dann, ich frage dann nachher, wer predigen will, zwischen Eltern und Kindern und Sklaven und Herren. Auch dort wird es uns nicht im gleichen Maß alle betreffen. Und dennoch ist es gut, wenn wir hinhören. Ich glaube, damals wurde der Epheserbrief in der Gemeinde gelesen. Da waren Kinder, waren Erwachsene, waren Verheiratete, waren Unverheiratete. Und alle haben hingehört, was ist wichtig für unser Leben. Also, darum lese ich noch jetzt den vorderen Abschnitt aus Epheser 5 ab Vers 17. Hab's so zusammen gelesen, auch über den Abschnitt hinweg. Epheser 5, Vers 17, so ist es auch abgedruckt auf den Schritt im Alltag. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und betrinkt euch nicht mit Wein, denn das führt zu Zügellosigkeit, sondern lasst euch erfüllen im Geist, indem ihr einander Psalmen und Hymnen singt und geistliche Lieder zusprecht, indem ihr dem Herrn eurem von ganzem Herzen singt und spielt, indem ihr Gott, dem Vater, alle Zeit dankt für das eine oder andere, nein, für alles im Namen des Herrn, und indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Und dann den Text, den wir schon eben gehört haben. Ich fand es wichtig, den Text zu lesen, weil eine ganze Aufzählung kommt, wie wir denn weise leben können. In dem. Und eins in dem ist die gegenseitige Unterordnung, die Paulus nachher ausführt. Wie aus dem Glauben an Jesus, wie die gewonnene Einsicht, wie das, was wir glauben, das, was wir bekennen, nun praktisch aussieht in unserem Leben. Was ein sorgfältiger Lebenswandel vor Christus bedeutet, das entfaltet Paulus nun an verschiedenen Beispielen. Und ich möchte zunächst den vorherkommenden Beispielen etwas andenken und nachher zur Unterordnung kommen und zum Lieben. Das Erste, was Paulus sagt, kauft die Zeit aus, hat es Luther formuliert. Es legt nahe, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, aber das verwendete Wort hier meint nicht einfach, seid produktiver, macht keine Pausen mehr, seid hyperaktiv für Christus, es meint nicht das. Es ist nicht die Steigerung der Effektivität, das kann auch mal dran sein, aber hier geht es nicht um das, sondern es meint, verpasst den Moment von Gott nicht, den von Gott besonders ausgewählten Moment, wo etwas geschieht, was vorher nicht möglich war und nachher vielleicht auch nicht mehr. Die Bibel verwendet hier einen Fachbegriff Kairos. Und es kommt zum Beispiel vor in der Weihnachtsgeschichte, als die Zeit erfüllt ward. Nicht vorher und nicht nachher, sondern zu dem Moment, zum richtigen Moment, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Oder ein anderer Moment, wo dieses zum Vorschein kommt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es gibt Momente, die Gott immer wieder mal schenkt, wo etwas möglich ist, das vorher nicht möglich war und nachher nicht. Wir haben es vor einigen Jahren erlebt, wir haben eine Mutter eines Klassenkameraden von Jonathan mit eingeladen in eine Gemeindeferienwoche. Viele Jahre vorher war das nicht möglich. Und wir haben sie eingeladen, sie sind mitgekommen. Und wir haben gesagt, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit. Und ein Jahr später sind wir umgezogen hierher. Das hat mich etwas spüren lassen von Dingen, die manchmal nur in einem bestimmten Moment möglich sind. Kauft die Zeit aus. Vorher nicht zu zwängen und nachher nicht hinterher zu weinen. Und ich glaube, dazu braucht es das Zweite. Lasst euch erfüllen von Gottes Geist. Wir sollen nicht von guten Weinen beflügelt sein, von Gottes Geist geleitete. Es ist hier ein Befehl. Lasst euch erfüllen von Gottes Geist. Ein Befehl in sprachlich passiver Form. Wie kann man mir etwas befehlen, was an mir geschieht? Es meint, seid verfügbar für Gottes Wirken, doch Gottes Geist verschließt euch nicht dem, was Gott in euch wirken will. Singt Lieder und jubelt im Herzen. Ja, mit dem Mund haben wir gesungen, heute Morgen schon. Das mit dem Herzen, das sehen wir nicht. Aber Gott sieht's. Es ist eine praktische Konsequenz, eine Wirkweise eines Lebens, das sich an Jesus orientiert. an seiner Erlösung. Nebst dem äußeren Singen oder Psalmen zitieren vollzieht sich ein Singen mit dem Herzen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich kann nicht singen. Das mag für die Stimme mehr oder weniger stimmen, aber für das Herz nicht. Singt in eurem Herzen. Ich sage es mal in Anlehnung an den kleinen Prinzen. Man singt nur mit dem Herzen gut. Und dann Dankbarkeit, manchmal für weniges. Nein, alle Zeit für alles. Es geht um eine Haltung des Lob, der lobpreisenden Dankbarkeit. Immer und überall, so gibt es auch ein Lied, immer und überall. Es ist ein Ausdruck meines Glaubens, dessen, was ich glaube, meiner Dogmatik. Alles, was mir im Leben begegnet, jede Lebenssituation, jeder Augenblick steht in der Beziehung zu meinem Gott und ist nicht von ihm losgelöst. Und ich sage das bewusst, das Bekenntnis des Glaubens und nicht von oben herab, auch wenn ich eine Stufe auf dem Boden höher stehe. So eine Dankbarkeit für alles zu jeder Zeit, das kann ich nicht aus mir herauspressen und produzieren. Ich kann dankbar sein für Gutes, vielleicht manchmal für mehr oder weniger Schlechtes, aber für alles kann ich nicht aus mir heraus. Es ist Gottes Wirken in mir, sein Gnadenwirken in meinem Glauben, in meinem Denken, in meinem Fühlen. Und ich glaube, dankbar sein für alles zu jeder Zeit, das kommt nicht einmal aus dem dankbarsten Menschenherzen heraus, sondern wird nur geschehen, wo Christus an uns wirkt. Es wird, wo die Lebensgestaltung abgeleitet wird, geprägt sein wird von Jesus selbst in der Beziehung mit ihm. Dort wird es immer mehr werden. Also, es schließt sogar negative Erfahrungen ein. Es lässt die Möglichkeit offen, dass wir Situationen, dass wir Erfahrungen und deren Sinn nicht verstehen oder noch nicht verstehen. Vielleicht zur irdischen Lebzeit gar nicht verstehen. Und dennoch bekennen und glauben, es ist nicht losgelöst von unserem Vater im Himmel, der höhere Gedanken hat, wie wir sie haben. Und dann, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Hier ist noch nicht von den Ehepaaren die Rede übrigens. In der Furcht Christi. Ich glaube, das ist ein entscheidender Zusatz. Meine Ehrfurcht vor Gott leitet mich an zur gegenseitigen Unterordnung. Weil ich Gott ehre und weil ich Gott die Ehre gebe, darum bin ich bereit einzuüben, mich dem anderen unterzuordnen. Daraus folgt, dass wir uns gegenseitig unterordnen, wegen Christus, wegen ihm, weil wir ihn ehren, weil wir Gott fürchten, achten. Und wir üben es ein, besonders dort, wo andere Menschen sind, die auch mit Christus gestorben, auferstanden sind, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Ich glaube, dass wenn wir das Wort unterordnen im wahrsten Sinn verstehen wollen, müssen wir alle menschlichen Vorstellungen von Chef sein und herrschen verlassen. Ob wir das können, weiß ich auch nicht. Vielleicht gelingt es uns besonders dort, wo wir Jesus zu seiner irdischen Lebzeit ansehen. Wie er gehandelt hat. Ich erinnerte mich, wie oft sich Jesus mit seinen Jüngern unterhalten hat, was das Herrschen und Dienen betrifft. Zum Beispiel die Rangelei, wer denn direkt neben Jesus sitzt einmal im Himmel. Und den besten Platz nicht in Wängen, sondern im Himmel. Und die Unterordnung von Jesus, sein Einfügen in den Willen des Vaters, spitzt sich zu im Garten Gethsemane. Und daraus folgt später eine Himmelfahrt, dass der Vater seinem Sohn alle Macht gegeben hat. Dem wäre mal nachzudenken, spielt das nicht auch die gegenseitige Unterordnung beim Vater und beim Sohn? Jesus, der sich unter den Vater unterordnet, einordnet und später der Vater dem Christus alle Ehre gibt, sagt, das ist das Lamm. Könnt ihr mal weiter nachdenken. Unterordnen von Christus her ist der Gegenpunkt zur aller Herrschaft des alten Adams, ich sage es mal so, des Selbst, weil ja unser Selbst gestorben ist mit Christus. Christus lebt in uns. Es ist die erste Aufforderung, dahin zu reifen, wie Jesus war, alles von Gott zu erwarten. Das sagen wir manchmal im Gebet, alles von Gott zu erwarten. Und uns dann seinem Willen auch unterzuordnen, seinem Willen zu beugen. Ich glaube, das geht häufig über das Gebet hinaus. Alles von ihm zu erwarten und dann auch auf ihn zu hören, uns ihm unterzuordnen. Also wir ordnen uns einander unter, nicht nur, weil der andere so cool ist. Das ist vielleicht auch so. Auch nicht, weil der andere mehr weiß oder es besser weiß wie ich. Das mag häufig auch so sein. Aber es ist nicht der Grund. Sondern um einzuüben, was Jesus ist und was Jesus sagt, in meinem Leben einzuüben. Und wenn sich einer dem anderen unterordnet in der Gemeinde, dann gibt es plötzlich keine Herren mehr, sondern nur einen Herrn, Jesus Christus. Und ich glaube, es ist ein Wagnis, Nadja, du hast angesprochen bei der Einleitung, es ist ein Wagnis und ganz gegenläufig zu unserer Zeit, sich gegenseitig unterzuordnen. Nicht nur in der Ehe, dort auch, sondern auch in der Gemeinde. Es ist ganz gegenläufig gegen unsere Zeit, wo das Selbst immer das größte Maß hat. Und jetzt komme ich zu zwei Grenzen der gegenseitigen Unterordnung. Ich möchte sie ganz bewusst sagen. Nicht als Ausrede, aber bewusst als Grenze. Es gibt immer wieder Momente, wo wir Gott mehr gehorchen müssen wie die Menschen. Unbestritten. Aber ich glaube, es darf uns nicht zur einfachen und bequemen Ausrede werden. Es soll nicht sein, dass wir mit dieser Rede, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, uns dort entziehen, dass wir uns gegenseitig nicht unterordnen, wo wir könnten, aber nicht wollen. Und das Zweite, ich glaube, jegliches Unterordnen auf der einen Seite, wie auch das Lieben auf der anderen Seite, wird zu Lebzeiten immer mehr oder weniger geprägt sein von der gefallenen Schöpfung. Wir werden als Christus-Nachfolger, wo aus Gnade immer davon zu lernen haben, sowohl im Lieben wie im Unterordnen. Und es wird uns nie im vollen Maß gelingen, wie es Jesus gelungen ist. Nie. Es wird immer bruchstückhaft bleiben. Und das betrifft das Miteinander als Geschwister in der Gemeinde, das betrifft das Miteinander in der Ehe, dass kein Lieben auf der einen Seite und kein Unterordnen auf der anderen Seite dem vollkommen entspricht, was Jesus gelebt hat. Aber wir dürfen unseren Spiegel putzen lassen. Wir müssen uns nicht gegenseitig die Kappe waschen, sondern wir dürfen uns den Spiegel reinigen lassen, dass seine Art sich bei uns immer mehr widerspiegelt. Er lebt ja in uns. Und das beginnt bei mir für die gegenseitige Unterordnung häufig mit dem Gebet, dass ich dankbar werde. Christus lebt auch in dir. Darum bin ich bereit, auf dich zu hören. Unterordnung hat für mich zuerst mit deiner Herzenshaltung zu tun und nicht schon mit deinem Verhalten. Ich legitimiere meinen Bruder im Glauben, meine Schwester im Glauben. Ich legitimiere den anderen, dass er zu mir reden kann und ich darin etwas von Gottes Reden an mich erkennen will. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Je nach Situation braucht das manchmal in meinem Herzen eine Weile, bis ich das bejahe. Wenn mir jemand etwas sagt, mir begegnet, muss es manchmal etwas reifen, bis ich sage, darin erkenne ich, will ich etwas erkennen von Christus zu mir. Aber bin ich bereit, um seinetwillen mich dem anderen unterzuordnen? Und eine Frage, die mich beschäftigt, ich habe sie in Anlehnung mal von einem Glaubensvater gehört für mein Leben: Wie könnten wir uns denn dem heiligen Gott unterordnen, der unserem irdischen Auge verborgen ist, wenn wir es nicht einüben dort, wo wir einander sehen und etwas von Christus widerspiegeln? Ich sage trotzdem, von wem das ist, von Armin Mauerhofer. Es wurde für mich zu einem wichtigen Satz: Wie wollen wir uns Gott unterordnen, den wir nicht sehen, wenn wir es untereinander, wenn wir einander schon sehen, nicht schaffen, nicht einüben wollen? Und nun geht Paulus einen Schritt weiter und er konkretisiert diese Haltung, das gegenseitige Unterordnen in konkreten menschlichen Beziehungen. Ich glaube, zu bejahen, diese gegenseitige Unterordnung, das ist das eine. Da würdet ihr wahrscheinlich noch Amen sagen. Aber jetzt wird es konkret. In konkreten menschlichen Beziehungen, in der gegenseitigen Unterordnung, ist es nicht außer Kraft gesetzt. Ich sage es mal so. Auch bei Ehepaaren nicht. Bei Eltern mit Kindern nicht. Bei Herren und Sklaven, oder soll ich sagen, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Vielleicht tut es mal gut, es auf diese Weise zu hören. Die gegenseitige Unterordnung ist uns gegeben als grundsätzliche Haltung in der Gemeinde. Und davon ist auch die Ehe nicht ausgenommen. Also es hört, die gegenseitige Unterordnung hört nicht auf, wenn wir hier zur Türe rausgehen. Wir legen sie nicht ab, wenn wir zu Hause in unsere Wohnung gehen. Ehe ist also nicht der einzige Ort, an dem Lieben und Unterordnen stattfindet. Aber vielmehr soll, was als Grundordnung gilt, auch dort gelten. Und jetzt Liebe und Unterordnung in der Ehe. Jesus begründet in der Rettungstat von Jesus für seine Gemeinde. Der vorliegende Bibeltext redet viel mehr von Jesus und der Gemeinde wie von Mann und Frau. Es ist manchmal spannend, mit welchen Stichworten wir Bibeltexte abgelegt haben. Es redet viel mehr von Christus und seiner Gemeinde und dann auch von Mann und Frau. Ich möchte ein paar Beobachtungen weitergeben, Gedanken, Anstöße. Dreh- und Angelpunkt für das Miteinander von Ehemann und Ehefrau ist die Rettungstat von Jesus für seine Gemeinde, für uns alle. Das ist der Hauptvergleichspunkt. Das Hauptthema des Epheserbriefs ist: Gottes ewiger Ratschluss soll in seiner Gemeinde sichtbar werden. Gottes ewiger Ratschluss soll auch in der Ehe zwischen Mann und Frau in der Gemeinde sichtbar werden, in der Welt sichtbar werden. Die Rettungstat von Jesus für die Gemeinde soll auch an der Ehe sichtbar werden. Dieses Geschehen bildet den Vergleichspunkt. Und ich stelle fest, dass dieser Epheser-Abschnitt das Thema der Liebe und der Unterordnung oft anders auch angegangen wird. Es wird beispielsweise erklärt vom Schöpfungsbericht als von der Reihenfolge der Schöpfung. Der Mann wurde aus der Erde gemacht, die Frau aber aus seiner Seite. Darum soll der Mann die Frau lieben, darum soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Und ich glaube, wir können die Begriffe wie zuerst und nachher, zuerst der Mann und dann die Frau, wir können Begriffe wie zuerst und nachher nie ganz richtig hören, ohne die menschliche Rangordnung wegzulegen. Zuerst und nachher ist immer ein Stück weit auch besetzt von Rangordnung. Ein zweiter Ansatz zum Verständnis von der Aufgabe von Mann und Frau ist die Folge des Sündenfalls. Das Herrschen des Mannes und das Verlangen der Frau andererseits. Auf das dann das Lieben des Mannes und die Unterordnung als geheiligte Antwort des Sündenfalls gegeben wird. Das mag nicht falsch sein. Manches ist bedenkenswert, beachtenswert. Aber ich glaube, und damit exponiere ich mich und provoziere vielleicht auch, das Hauptaugenmerk hier im Abschnitt ist nicht das Schöpfungswerk und ist nicht die Lehre des Sündenfalls, sondern die Rettungstat von Jesus für seine Gemeinde. Das ist der Hauptvergleich. Und nicht die Schöpfung und nicht der Sündenfall. So sagt Paulus in Vers 23, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes der Gemeinde. Das große Vergleichsbild ist also weder die Schöpfungsordnung noch die Heiligung der Sünden, des Sündenfalls, sondern die Rettungstat von Jesus. Und in Christus sehen wir, wie sein Wirken war für die Gemeinde. Er hat sie geliebt und sich zugleich dem Vater untergeordnet. Jesus hat das nie auseinanderdividiert. In Christus, in seiner Person, in seinem Wirken findet Lieben und Unterordnen immer zugleich in seiner Person statt. Ohne dass es zum Gegensatz wird. Beides ist, ich sage es mal mit einem Bild, die unterschiedliche Stimme der gleichen Melodie. Das Lieben und das Unterordnen ist eine unterschiedliche Stimme der gleichen Melodie. Und in der Einheit von Mann und Frau soll das Ganze sichtbar werden. Das Lieben des Mannes und die Unterordnung der Frau widerspiegeln je einen Aspekt von Jesu Handeln und gemeinsam widerspiegeln sie das Rettungshandeln von Jesus an seiner Gemeinde. In Vers 23 heißt es, er, Christus, ist der Retter des Leibes. Manche übersetzen hier mit Erhalter der Gemeinde, weil Jesus wird nachher aufgezählt, Jesus reinigt sie, er erhält sie, ernährt sie und so weiter. Und einige übersetzen mit Jesus ist der Erhalter der Gemeinde. Jesus sorgt für die Gemeinde, er ernährt sie. Davon ist mit 7 Verben die Rede im ganzen Abschnitt. Aber hier ist klar von Christus die Rede und nicht vom Mann. Und davon abzuleiten, dass darum grundsätzlich der Mann und prinzipiell der Ehemann der wirtschaftliche Versorger wäre, ist für mich zu überspannt. Wir sind uns wohl einig, dass die Liebe des Ehemannes mehr umfassen soll, als nur Einkommen generieren. Aber es schließt nicht aus, wo das möglich ist. Schließt nicht aus. Ha? Lieben hört auch nicht auf, dort, wo man dann arbeiten müsste. Und Unterordnen der Frau schließt für mich auch Einkommen generieren nicht aus. Ihr könnt aufatmen. Denn Unterordnen fragt ja, was dient dir, was dient dem Nächsten und was dient der ganzen Eheperson, dieser neuen Person aus Mann und Frau. Und das schließt für mich auch die Möglichkeit einer bezahlten oder einer unbezahlten Erwerbstätigkeit mit ein. Was dient der Eheperson im Ganzen? Oder der Familie, wenn Kinder da sind und so weiter. Übrigens, der Ruf zu lieben ist nicht die Forderung der Frau an den Mann. Und die Forderung unterzuordnen ist nicht die Forderung umgekehrt, sondern es ist Gottes Einladung an Mann und Frau, sich so im Miteinander, in der Unterschiedlichkeit, gemeinsam Gottes Rettungstat zu widerspiegeln. Peter Scazzero wagt in einem Leiterbuch zu sagen, eure treue Ehe ist die deutlichste Predigt des Evangeliums. Und für Singles sagt er, euer treuer Single-Leben zu Gott und mit Gott ist die beste Predigt des Evangeliums. Denn ihr lebt, dass ihr in Christus genug habt. Und vielleicht wird anhand der Kontrapunkte jetzt deutlich, was Lieben und Unterordnen bedeuten könnte. Die Begriffe und die Haltung vom Herrschen und vom Verlangen, ich gehe nochmals zurück zum Sündenfall, vom Herrschen des Mannes und vom Verlangen der Frau gehen beide vom Ich aus, von mir. Ich herrsche, ich verlange. Sie gehen von mir aus. Ich brauche. Das ist modern, hä? Und ich hole mir, was ich brauche. Oder du bist verantwortlich, dass ich bekomme, was ich brauche. Im Gegensatz dazu stehen Lieben und Unterordnen. Beide gehen in unterschiedlichen Nuancen vom Du aus. Was dient dir? Was ehrt dich? Und davon soll im konkreten Ehealltag die entsprechende Handlung gewählt werden. Nicht was dient mir, von mir, ich und ich, sondern was dient dir. Davon soll die Haltung und Handlung abgeleitet werden. Und in der gemeinsamen Entfaltung die gemeinsame Herausforderung, Christus und sein Tun zu widerspiegeln in dieser einen Eheperson. Jetzt etwas konkreter noch. Das Hauptsein verstehe ich zuerst und vor allem als geistlichen Auftrag. Hört mal hin, Männer, ich höre auch hin. Ich verstehe es gern als Priesterdienst. Ich trage meine Frau vor Gott, auch im Gebet. Ich stehe für sie ein, ich segne sie im Namen von Jesus und zugleich vertrete ich Gott vor ihr. Das mag etwas heikel sein, wenn ich das sage. Versteht es bitte richtig. Nicht, ich bin Gott für dich, nicht so. Sondern ich versuche das, was ich bruchstückhaft erkenne vor Gott, meiner Frau gegenüber zu leben. Sie zu lieben, zu vergeben, nicht nachtragend zu sein, geduldig zu sein und nochmals geduldig zu sein. Hauptsein hat für mich etwas zu tun damit, dass ich suche, was meiner Ehefrau dient und Freude bereitet. In dieser Reihenfolge. Was ihr dient und Freude bereitet. Das muss ja nicht immer dasselbe sein. Machen wir einen Exkurs, dann könnt ihr aufatmen. Wir kennen es von der Kindererziehung. Das Üben für die Mathe-Prüfung macht nicht immer Freude. Aber wahrscheinlich dient es. Schön ist, wenn die Freude dann irgendwann dazukommt. Ja. Aber auch in dem, was meiner Frau dient, aus meiner beschränkten Erkenntnis heraus, das ordne ich nicht einfach an und verfüge, jetzt ist es so. Sondern ich bemühe mich, zu dem, was mir dienlich scheint, einzuladen, dafür zu werben und voranzugehen. Vielleicht auch, wenn meine Frau noch nicht freudig mit einstimmt. Ich beginne mal selbst Schritte zu gehen auf einem Weg, den ich erkenne. Ich sage nicht, ich erkenne und jetzt geh du den Schritt. Ich gehe. Und vielleicht wird es miteinander. Das dürfte übrigens auch gelten für ein Unterordnen, wenn die Frau noch nicht Schritte geht. Dann gehe ich und beginne, Schritte zu gehen. Folgendes Bild hilft mir. Ihr kennt die Mobile. Vielleicht sagt ihr, ja, das ändert ja noch nichts, wenn meine Frau nicht mitmacht. Oder die Frauen könnten es von den Männern gut auch sagen. Was ändert das bei meinem Mann? Wenn ihr bei einem Mobile an einer Schnur zieht, verändert sich das ganze Bild. Manchmal gibt es zuerst Chaos. Wieso tut er nicht mehr so wie immer? Warum kommt jetzt auf diesen Satz nicht der andere Satz, den ich schon höre? Es verändert sich etwas. Hauptsein ist mehr als nur zu fragen, stimmt es für dich? Was wäre gewesen, wenn Jesus die Menschen gefragt hat, stimmt es für dich, dass ich für dich am Kreuz sterbe? Hätten viele Menschen gesagt, nein, danke, ich brauche ich nicht. Jesus ging seinen Weg für uns und hat uns immer wieder dazu eingeladen und lädt uns immer wieder dazu ein. So sollen wir unseren Weg für unsere Frauen vorangehen. Jesus hat übrigens für jeden Anspruch, den er hatte in der Gemeinde, auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Gemeinde darin leben kann. Jesus diktiert der Gemeinde nicht. Manchmal leiden wir auch darunter, dass Jesus zu wenig diktiert in unseren Augen. Er diktiert nicht, sondern er liebt sie und gibt ihr deshalb die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Mit aller Konsequenz, klar. Freiheit und Liebe gehören zusammen. Was wäre das für eine Liebe, wenn ich sage, ich liebe dich und jetzt ziehe ich dich in Ketten hinterher? Das ist keine Liebe. Auch das Unterordnen einer Ehefrau unter ihren Ehemann, zwei, drei Dinge vielleicht. Übrigens, ich habe beides in meiner Biografie wenig erlebt, weil eben zeitweise der Vater fehlte. Aber Unterordnen ist für mich das Gegenteil von Überheben, von oben herabzusehen. Sei es mit Worten, Gedanken. Manchmal erschrecke ich, wenn Frauen in Abwesenheit ihrer Männer irgendwo morgens um 9 Kaffee trinken und reden. Das Unterordnen unter dem Mann, das Achten des Mannes als Person. Und vielleicht auch dessen, was er tut oder was er lässt. Aber vor allem als Person. Und das Lieben des Mannes und das Unterordnen der Frau wird nicht geschehen wegen dem Mann oder für die Frau, sondern um Christi willen. In der Furcht Christi heißt es. Um Christi willen. Es ist die Herzenshaltung wegen Christus, von der im Gemeindealltag das Handeln gesucht wird und auch im Ehealltag. Ich möchte mit einem Bild abschließen. Jedes Bild hat seine Grenzen, prüft es. Es wurde mir geschenkt während einem Gebet für diese Predigt. Prüft es selber, ich sage, was ich zu sagen habe. Das gegenseitige Unterordnen am Bild des Skilifts. Und übrigens, als ich das Bild bekommen habe, war ich in Gedanken nicht beim Skifahren, sondern hier in der Sakristei. Das Bild des Skilifts, eines Bügellifts, nicht einer Sesselbahn, die ist zu bequem, eines Bügellifts. Hä? Ist oben angemacht und hat zwei Seiten, Mann und Frau. Gemeinsam bilden sie eine Einheit, diese Eheperson. Ich rede gerne von der Eheperson. Und sie wird gehalten und bewegt, dass sie oben am Seil festgemacht ist, in Christus verbunden ist. Also die Kraftwirkung geht von Christus aus, der uns erlöst hat und uns hält. Und in diesem Gehaltensein, in diesem Erlöstsein, spielt danach eine Dynamik von beiden Seiten des Miteinanders. Wenn eine Person weniger stark ist, kann die andere es in einem großen Maß mittragen beim Skifahren. Darum können Väter mit Anfängerkindern Skifahren am Lift. Man kann es mittragen, ausgleichen, bis zu einem gewissen Maß, ohne dass es zum Crash kommt. Es ist die Dynamik von Lieben und Unterordnen. Ich bin nicht Physiker, aber es wäre mal spannend, wie das spielt, das Kräfteverhältnis immer wieder spielt, bis man am Ziel ankommt. Es ist das ständige Wechselspiel der Kräfte in ständiger Bewegung. Es ist nicht statisch, so ist es. In ständiger Bewegung bis zum Ziel. Und dieses Zusammenspiel wird maßgeblich dort gelingen, wo Christus die Mitte ist. Haben wir überlegt, wie wäre es, wenn der Bügel auf der Seite angemacht wäre. Vielleicht ging es mit großem Krampf. Diese Mitte ist entscheidend, denn ohne diese Mitte wird unten der Skilift zum Knebel, zum Joch, das drückt und zieht. Und jetzt schließe ich ab, übrigens, es lässt sich mit Christus verbunden, auch alleine gut und glücklich Skilift fahren, leben. Auch als Single, in Christus verbunden, das ist keine Frage. Aber dann entfällt in diesem Moment einmal die gegenseitige Dynamik. Es gibt andere Dynamiken. Prüft und nehmt mit, was anklingt.